Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der sagt herzlich willkommen. Diesmal melde ich mich aus Locarno, aus dem Schweizer Tessin, wo seit Mittwoch das 79. internationale Filmfestival läuft mit dem Brüllen des Locarno-Leoparden. Beginnt ja alljährlich für die Filmwelt der große Festivalmarathon, der dann bis in den Herbst die Filmkunst der nächsten Monate feiert. Und feiern ist natürlich ein gutes Stichwort, denn ich bin hier gerade auf der Piazza Grande, dem Zentrum des Festivals, und hier finden jeden Abend vor bis zu 8000 Menschen auf der größten Open-Air-Leinwand Europas die großen Gala-Premieren statt. Und ja, wenn das Wetter hält, sind das wirklich sehr feierliche Momente, so wie am letzten Mittwoch bei der Eröffnung, als die legendäre Isabella Rossellini zum ersten Mal Locarno besuchte und von Publikum und Festivalleiter Jonah Nazzaro feierlich begrüßt wurde.
Locarno, please welcome Isabella Rossellini.
Rossellini nahm den Ehrenpreis des Festivals sehr gerührt entgegen, elegant, bodenständig, weltgewandt wie immer. Sie erinnerte auch daran, dass ihr Vater, Roberto Rossellini, hier 1948 für Deutschland im Jahre 0 den Hauptpreis bekam und ihr Bruder Renzo vor 4 Jahren ebenfalls ausgezeichnet wurde. Es war ein wirklich schöner Moment, den das Festival da gleich zu Beginn produziert hat. Und wir sortieren die ersten Tage für Sie, die ersten Filme, die ersten Themen. Und natürlich hören wir mehr von Isabella Rossellini später in der Sendung. Davor noch das Team des deutschen Wettbewerbsbeitrags I Rarely Wake Up Dreaming, der hier um den goldenen Leoparden kämpfen wird. Das Team ist gleich bei mir im Studio der Kollegen vom Tessiner Rundfunk und wir sprechen über eine ganz besondere Liebesgeschichte in der kriegsgebeutelten Ukraine. 17 Spielfilme konkurrieren dieses Jahr um den Goldenen Leoparden von Locarno und gestern, da feierte der erste deutsche Wettbewerbsbeitrag seine Weltpremiere, ein Film, der unter anderem die Frage stellt, wie verändert der Krieg die Liebe? I Rarely Wake Up Dreaming, zu Deutsch Selten wache ich träumend auf, erzählt von einem jungen queeren Paar aus Kiew, dessen Liebe auf die Probe gestellt wird, als die Transition des einen Partners mit dem russischen Angriffskrieg zusammenfällt. Gemacht haben den Film 2 Frauen, die jetzt bei mir im Studio sind, Drehbuchautoren Anna Melikova und die Regisseurin Isabel Steva. Verzeihung, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen.
Danke für Einladen.
Vielen Dank.
Fangen wir vielleicht bei gestern an, bei der Weltpremiere. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, dass der Film jetzt hier auf der großen Bühne des Festivals gezeigt worden ist?
Ja, ich kann sagen, wir haben mit allem gerechnet, wenn man so will. Wir haben wirklich nicht gewusst, was auf uns zukommen wird und als dann tatsächlich Applaus kam, war ich sehr erleichtert.
Ja, das war sehr schön. Wir haben natürlich viel sehr oft schon gesehen, richtig oft. verschiedene Versionen, aber auch fertige Versionen sehr oft gesehen. Und das war schön, nochmal den aber auf so einen großen Leinwand zu sehen und zusammen natürlich mit unserem Team teilweise. Also es ist natürlich, nicht alle sind da, aber einige waren da und unsere Hauptdarstellerinnen, 2 Hauptdarstellerinnen und auch Eltern. Mhm. Also die Schauspieler, die Eltern spielen. Und das war sehr ergreifend. Ja. Für uns alle.
Der Film ist ja eh auch sehr ergreifend. Beginnen wir doch mal mit dem Beginn dieser Geschichte. Die Geschichte begann lange vor dem Krieg. Wie ist diese Geschichte von Ola und Oleg eigentlich entstanden? Wie haben Sie die entwickelt?
Ja, das stimmt. Das war, also ich hatte diese Idee vor dem großen Krieg. Ja, man muss immer sagen, großen Krieg, ja. Weil natürlich der Krieg in der Ukraine hat 2014 angefangen. Und ich wollte über meine Freundinnen schreiben, noch vor 24. Februar 2022. Ich kenne sie sehr, sehr lange schon und ich kannte sie noch vor der Transition von einer Person und dann wollte ich über den Beziehung schreiben, weil mich hat das interessiert, wie Gender Transition Beziehung beeinflusst und ich dachte, da gibt es was sehr, sehr Besonderes, Eigenartiges, aber auch gleichzeitig Universelles, dachte ich, weil vielleicht viele Menschen, nicht wichtig, welche Orientierung sie sind, können sich irgendwie mit irgendwelchen Aspekten identifizieren, weil wir alle, die so in lange Zeit in Beziehung sind, die wissen, dass alle von uns verändern sich. Das können körperliche Veränderungen sein oder innerliche. Und manchmal ist es nicht leicht, sofort diese Veränderungen bei anderer Person zu akzeptieren. Und dann hat Russland aber die ganze Ukraine angegriffen. Und ich habe verstanden, dass wenn ich wirklich diese Geschichte schreibe, dann wird es nicht mehr eine private Geschichte sein, sondern das wird schon diese politische und gesellschaftliche, historische auch Ebene haben. Und als ich angefangen habe zu schreiben, ich wusste schon, dass das wird diese große, komplexe Themen werden zusammen sein, Gender Transition und der Krieg. Aber es ist nicht so, dass ich habe das konstruiert in meinem Kopf, sondern das war die Realität, die das gemacht hat. Und natürlich habe ich nicht sofort, es war nicht so, dass der große Krieg hat angefangen und ich sofort wollte das aufschreiben. Natürlich waren wir zuerst mit Isabel sehr, sehr stark involviert in ganze Hilfe. Wir haben unseren Freunden, die in der Ukraine geblieben sind und die Ukraine verlassen haben, versucht haben zu helfen. Und auch, das war unter anderem auch dieses Paar, das queere Paar. Wir haben für die schon eine Wohnung for free in Berlin gefunden und sie sollten zu uns kommen, aber haben nicht geschafft. Und eine von diesen Szenen gibt es im Film. Warum?
Genau, das ist die zentrale Szene. Also Ola und Oleg kommen vor dem Großangriff erstmal zusammen und dann wollen sie nach dem Angriff das Land verlassen. Aber an der Grenze wird Oleg als Mann geführt und Männer dürfen nicht ausreisen. Sie sollen an die Front. Das bringt die beiden in eine absurde und bittere Lage. Und gerade bei Oleg, finde ich, er reagiert dann später auch manchmal wütend, fast aggressiv, als Ola vorschlägt, ja, dann zieh dich doch an mit dem Geschlecht, das dir per Geburt zugewiesen worden ist. Also eben als Frau, und das möchte er gar nicht. Vielleicht können wir uns dieser Figur nochmal nähern. Was passiert denn Oleg ab diesem Moment, wenn er dann plötzlich mit diesen ganzen Fragen konfrontiert wird?
Also es gibt, nachdem Full-Scale Invasion begann in der Ukraine, gab es einen gesellschaftlichen Druck auf Männer, die im Alter sind zwischen 18 und 60 und möglicherweise wehrfähig, dass sie das Land verteidigen mit der Waffe. Und Oleg passieren verschiedene Dinge. Also einerseits wird er diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, der von außen auf ihn einwirkt, aber auch nicht nur von Szenen in der Öffentlichkeit, auch von den Eltern von Olja, weil sie dann sich dort aufhalten, die auch, weil sie nicht wissen, dass Oleg ein Transmann ist, die einen Druck auf ihn ausüben, dass doch bald Kinder da sein sollten und man muss doch daran denken. Und auch von Olja selbst, die das Land verlassen will, weil sie Angst hat, was man ja irgendwo auch verstehen kann. Und er wiederum möchte sie begleiten und ihr helfen, das Land zu verlassen. Aber er setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob er das wirklich will. Das heißt, sie übt Druck auf ihn aus, die Eltern üben Druck auf ihn aus, die Gesellschaft übt Druck auf ihn aus. Und es gibt auch einen inneren Druck, weil das, die Gender-Identität, die er hat, ein Mann in dieser sich transformierenden Gesellschaft, wenn wir so wollen, plötzlich ein anderes Bild, einem anderen Bild, einer anderen Erwartung entspricht, nämlich er soll die Waffe in die Hand nehmen und kämpfen und das Land verteidigen. Das heißt, diesen verschiedenen von außen auf ihn auferlegten Drucksituationen wird er ausgesetzt, die auch einen inneren Druck bei ihm schaffen. Und das ist ein Konflikt, den er nicht hätte vor Full-Scale Invasion.
Das ist ja interessant, weil der Film natürlich zwei Transitionen erzählt. Das eine am Körper, das andere eines Landes. Welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, dass beide Figuren, also Olas Familie als auch Oleg in Kiew eigentlich Binnenflüchtlinge innerhalb der Ukraine sind? Ihre Familie kommt aus dem Osten, er kommt aus Odessa, wo er auch nicht wieder zurück will. Sie zwingt ihn mehr oder weniger dazu. Wie wichtig ist das, dass das zwei sind, die eigentlich auch nicht aus Kiew kommen, ne, sondern dahin gekommen sind?
Also für mich war das wichtig, als ich das Drehbuch geschrieben habe, dass Oles Familie aus Donbass ist, weil dass ich wollte nochmal das betonen, dass der Krieg in der Ukraine hat 2014 begonnen und es gab schon damals Menschen, die ihre Häuser verlassen haben und für mich war das auch so, dass die Familie, die aus Ostukraine gekommen ist, irgendwie bewusst entschieden hat, Ukrainisch zu sprechen, weil die Mutter macht manchmal kleine Sätze auf Russisch, weil sie ist immer noch nicht ganz wahrscheinlich überzeugt von diesen Veränderungen, aber trotzdem alle anderen also sprechen Ukrainisch und dann passiert es wieder. Und wir haben also das nicht betont bewusst im Film, aber da gibt es kleine Andeutungen, das kann sein, dass Oles, dass ihr ist auch was passiert, vielleicht in ihrer Vergangenheit, was auch Spuren auf ihrem Körper hat. Ja, ja das. Und das Oleg ist aus Odessa, das hat eigentlich erst, ich sehe ihn nicht als Geflüchtete. Es ist oft so, dass Menschen kommen in der Hauptstadt, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und natürlich für Transpersonen ist es leichter, auch den Ort zu wechseln. Und dann die Hauptstadt ist immer offener, demokratischer, liberaler, ja.
Anna Melikova und Isabel Stever bleiben noch kurz bei mir. Wir sprechen gleich weiter über ihren Spielfilm I Rarely Wake Up Dreaming. Wir sind zurück aus Locarno. Ich spreche weiterhin mit der Drehbuchautorin Anna Melikova und der Regisseurin Isabel Stever über ihren Wettbewerbsfilm I Rarely Wake Up Dreaming. Eine wirklich stille, bewegende ukrainische Liebesgeschichte in Zeiten dieses Großkrieges. Und vielleicht machen wir weiter mit der Stille, weil ich fand den Film wirklich sehr intim, sehr zärtlich, auch zurückgezogen. Die Kamera filmt die beiden häufig aus einer Distanz. Wir sehen Türrahmen, Flure. Warum war es Ihnen so wichtig, den Figuren auch einen gewissen Raum zu lassen für diese großen Konflikte, die ja da zwischen den beiden ausgetragen werden? Ja.
Die Stille schafft ja auch einen Kontrast. Also durch die Stille erleben wir den Krieg, erleben wir die Gewalt und die Gefahr, der die beiden ausgesetzt werden, intensiver durch das Mittel des Kontrastes, das filmische Mittel. Aber es ist auch so, dass der Raum, den die beiden haben, bevor dem großen Full-Scale Invasion, dass der Raum davor ein beschützterer war. Das heißt, wir sehen die beiden in einem beschützteren Raum, wir geben ihnen ihre Privatsphäre und auch ist es so mit den filmischen Mitteln, dass die Räume größer sind, die Möglichkeiten, sich zu bewegen, größer sind und wenn der Krieg beginnt, werden die Räume kleiner, die Farben verschwinden, die Fenster schließen sich, der Sound von außen kommt nicht mehr rein, die Welt wird hermetischer und gleichzeitig verlieren die Protagonistinnen diesen Schutz. Nicht letztlich bis hin zu einem, dass sie den komplett verlieren, aber sie verlieren ihn mehr und mehr durch den Krieg.
Zugleich sehen wir den Krieg ja nie direkt, nicht wahr? Also keine Panzer, keine Raketen, der Krieg ist nur als Echo da, als Luftalarm zum Beispiel. Warum haben Sie sich für diese Zurückhaltung entschieden? Man hätte ja auch viel stärker den Einbruch des Äußeren reinbringen können, ne?
Ich glaube, das war schon so im Drehbuch. Und als ich Drehbuch geschrieben habe, war ich sehr auch beschäftigt mit der Frage, wie kann man Opfer des Krieges zeigen oder nicht zeigen, was ist ethisch. Und ich habe damals auch sehr viel zum Beispiel Harun Farocki gelesen zu diesem Thema oder Susan Sontag. Also uns war sehr wichtig, das Leid nicht auszubeuten, also das echte Leid von der Ukrainerinnen. Und wir können dann wahrscheinlich über Rada, oder ich weiß nicht, ob wir so detailliert reden, da gibt es im Film gibt es so ein junges Mädchen und das ist eigentlich, kann man sagen, wahrscheinlich Opfer des Krieges und sie hat was erlebt, was Spuren auch auf ihrem Körper hinterlassen hat, aber wir wollten nicht zeigen, was genau da passiert ist. Das ist unsere Projektion, also Projektion von Zuschauerinnen und wir wollten da auch ihre private Sphäre irgendwie schützen. Ja, das war, also, weil du wolltest, du hast auch oft gesagt, dass für dich ist es wichtig, dass es diese Generation ist mit Safe Space.
Mhm. Ja. Die Realität des Krieges kommt in den Film auch in Form der Nachrichten, die wir im Hintergrund hören. Mhm. Das heißt, die Nachrichten erzählen Menschen, die Zeugen sind von Gewalt, die sehr emotional sprechen. Wir hören die aber in den Nachrichten, das sind echte Aufnahmen sozusagen. Aber dieses Leid, was wir da in den Nachrichten hören und auch die Begriffe, die wir aus den Nachrichten kennen, die sind in diesem Sinne nicht in dem Film. Die sind nur aus den Nachrichten.
Und wie muss ich mir da die Dreharbeiten vorstellen? Sie haben, glaube ich, wirklich in Kiew gedreht, ja, in der Ukraine. Wie führt man eigentlich Regie in so eine Ausnahmesituation?
Wir haben natürlich nicht nur in der Ukraine gedreht, wir hatten deutsches Geld und wir haben teilweise, also wir haben die Hälfte in der Ukraine gedreht und zuerst war, so waren 2 oder 3 Tage geplant und dann wurde das immer mehr und mehr bei Drehplanung und dann irgendwann war das die Hälfte, weil wir so, wir wollten unbedingt diese Authentizität haben. Wir wollten auch, also unsere deutsche Produzenten und wir wollten auch nicht quasi nichts nehmen von der Ukraine, sondern geben. Wir wollten Community, Film-Community in der Ukraine unterstützen. Mhm. Weil natürlich während des Krieges wurden schon sehr, sehr, sehr viele Dokufilme gemacht, um das zu dokumentieren, was Russland da antut. Aber sehr wenig Spielfilme wegen finanzieller Gründe, das ist klar. Und auch wegen Sicherheitsmaßnahmen. Und das war auch Mut von unseren Produzenten, dass sie uns erlaubt haben und oder auch uns unterstützt haben mit unserem Wunsch in der Ukraine zu drehen. Aber das war eine riesige Herausforderung für Produktion auf ganz, also sehr, richtig sehr verschiedenen Niveaus und ich glaube nicht, dass wir jetzt dafür Zeit haben, um das alles aufzuzählen.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Wort zum Titel. I rarely wake up dreaming, selten wache ich träumend auf. Finde ich einen rätselhaften, schönen Titel. Wofür steht er eigentlich für Sie beide? Ist es Zeit zum Aufwachen jetzt, weil Träumen nicht mehr möglich ist in der Ukraine? Oder wie muss man das vielleicht verstehen?
Mhm. Ja, die Frage impliziert schon fast die Antwort. der Titel hat ja das Wort Traum noch in sich. Das heißt, ist es Zeit aufzuwachen? Gibt es noch die Möglichkeit zu träumen? Gibt es die Möglichkeit einer Utopie? Aber möglicherweise auch ist das, was gerade passiert, ein Albtraum. Bin ich überhaupt schon wach? Wie kann ich das, was jetzt passiert, mit meiner Realität vor diesem Angriffskrieg verbinden überhaupt? Das heißt, dieser Titel, was daran, der Titel kommt von mir, der ist sozusagen der, der das Titel Brainstorm überlebt hat am Ende. Und ich mag ihn. Und er hat auch fast jeden Tag eine neue Bedeutung für mich.
Ja, das hast du gestern gesagt bei unserem Abendessen nach der Premiere, dass für dich dieser Titel ist wie ukrainische Volkslieder, die sehr metaphorisch und jeden Tag hast du das Gefühl, du verstehst jetzt neu diesen Titel. Ja.
Anna Melikova, Isabel Stewa waren bei mir zu Gast. Ihr Film I Rarely Wake Up Dreaming ist das erste Highlight im Wettbewerb von Locarno. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Ich melde mich heute vom gerade laufenden 79. Internationalen Filmfestival von Locarno, ein Ort, an dem vor allem das andere, wilde Kino gefeiert wird, auch aus Deutschland. Ein Regisseur, der die Ehre hatte, hier gestern seinen Film gleich auf der Piazza Grande zu zeigen, ist gleich mein Gast. Es gibt wohl kaum einen imposanteren Ort, um einen Film zu zeigen, als die Piazza Grande hier in Locarno. Diese weite, mittelalterliche, dieser große Platz, musste man sagen, der hier Abend für Abend bis zu 8000 Menschen versammeln kann. Gerade kam die E-Mail, dass der heutige Film komplett ausverkauft ist und es gar keine Karten mehr gibt. Gestern Abend lief
der erste deutsche Film auf der Piazza Grande dieses Jahr. Ich ist ein anderer von Felix Randau. Ein Thriller, der erzählt von Felix Kersten, dem persönlichen Masseur von Reichsführer SS Heinrich Himmler, der nach dem Zweiten Weltkrieg behauptete, seine Nähe zur Macht genutzt zu haben, um Häftlinge aus dem Konzentrationslager zu befreien. Und im Film erwartet er dafür sogar einen Friedensnobelpreis und fährt mit dem Zug nach Oslo und trifft dort auf eine Journalistin aus der DDR. Und diese ganze Geschichte wird dann zum Duell, kann man sagen, um die Frage, was ist Wahrheit, was ist Macht und wer hat diese Macht überhaupt, wer hat die Deutungshoheit. Und ich freue mich sehr, dass wir über all diese Themen jetzt sprechen können mit dem Regisseur Felix Randau. Hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke.
Felix Randau, Sie kennen diesen Ort, die Piazza Grande, schon. Vor ein paar Jahren lief Ihr Ötzi-Film Der Mann aus Eis hier auf der Piazza Grande. Jetzt gestern die Rückkehr auf dieser riesigen Leinwand mit tausenden Menschen unter freiem Himmel. Wie erlebt man so eine Premiere?
Also erstmal muss ich sagen, nicht nur der heutige Film war ausverkauft oder ist ausverkauft, sondern wir waren gestern auch ausverkauft. Das muss man ja auch mal anmerken hier. Nein, das ist natürlich wahnsinnig imposant. Also für mich war, ich ja, wie du gerade sagtest, ich war ja schon mal vor ein paar Jahren und da, das war wirklich traumatisch, weil wir sind da im Regen versunken im Monsun und mussten dann in so ein Ausweichquartier da umziehen. Da will ich gar nicht drüber sprechen. Deswegen war das für mich wirklich extrem erleichternd gestern, als das Wetter entsprechend war. Und ja, das muss man schon sagen. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Also so eine Vorführung vor so vielen Menschen und in so einer Atmosphäre, schon toll.
Das ist schon einmalig. Kommen wir zum Film, der gezeigt worden ist. Ihr Film beruht auf einer realen, heute habe ich den Eindruck, fast vergessenen Figur, Felix Kersten, dem persönlichen Masseur von Heinrich Himmler. Wie sind Sie eigentlich auf diese Figur gestoßen?
Also ich hatte schon mal vor vielen, vielen Jahren, vielleicht vor 15 Jahren oder so, im Spiegelmann Artikel über den Kollegen Kersten gelesen. Aber dann ehrlich gesagt sofort wieder vergessen, wie das halt so ist. Und dann wurde ich vor einigen Jahren wieder auf diese Figur gestoßen durch eine französische Firma, die eigentlich eine Serie über diesen Kollegen machen wollten. Und ich sollte da Teil des Ganzen werden. Dann habe ich aber selber angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass das, was die Franzosen vorhatten, nämlich eine Heldengeschichte, eine reine Heldengeschichte zu erzählen, dass das nicht geht. Und dann, das habe ich den Franzosen natürlich gesagt und die haben dann dankend abgelehnt, die wollten halt weiterhin ihre Heldengeschichte erzählen und dann habe ich irgendwann entschlossen, weil ich dachte, ich habe jetzt so viel Arbeit da reingesteckt und ich war jetzt wirklich auch schon so tief drin in der ganzen Angelegenheit, das kann jetzt nicht alles für die Katz gewesen sein. Und so habe ich das dann nochmal ganz neu aufgesetzt.
Ja, seine ganzen Lebensmemoiren, die wurden ja relativ dann schnell angezweifelt, nach seinem Tod vor allem. Dennoch war er, wenn ich richtig informiert bin, 4-mal für den Friedensnobelpreis nominiert, beziehungsweise vorgeschlagen. Mhm. Wie lässt sich das eigentlich erklären?
Also er hat auch noch etliche andere Ehrungen, Medaillen, was weiß ich was bekommen, Orden und so weiter und so fort. Also erstmal muss man sagen, bei allen Zweifeln, die man an seinem ganzen Tun haben kann, er hat definitiv auch Menschenleben gerettet, das bestimmt. Aber definitiv nicht so viele, wie er behauptet. Also nicht Tausende, sondern wie auch immer, wo auch immer die Zahl gewesen sein mag. Ich glaube aber vor allem ist sein Bild, das Bild, was die Öffentlichkeit von ihm hat, geprägt durch das Buch eines französischen Autors, Joseph Cassel, spricht er sich, glaube ich. Und das ist ein Autor, der in Frankreich sehr, sehr respektiert wird. Ich vergleiche ihn immer für mich so ein bisschen mit so jemandem wie Heinrich Böll. Mhm. Also so kommt aus der linken Ecke, ein ehrenhafter Mensch und so weiter. Also würde meinetwegen jetzt Heinrich Böll über irgendjemanden eine Biografie schreiben, wir würden alle sagen, ja klar, stimmt, Haken hinter. Und der Joseph Cassel hat eben eine Biografie über den Felix Kersten geschrieben und das muss man jetzt so ganz vorsichtig sagen, aber ich habe gehört während der Recherche von Leuten, die da sich mit auskennen, der Joseph Cassel, der soll ein Spieler gewesen sein und einfach Schulden gehabt haben und der soll sich angeblich, muss man ja aufpassen, was man sagt, aber angeblich soll er sich von Kersten hat bezahlen lassen, um sozusagen eine beschönigte Biografie über ihn zu schreiben. Und diese Biografie, die ist wirklich das Buch, das so das Bild von Kersten speziell im französischsprachigen Raum prägt. Also das geht so weit, es gab bei uns auch mal ein Konkurrenzprojekt, das eben genau auf diesem Buch basierte oder basiert, ich weiß nicht, das sollte mit Woody Harrelson sein, irgendwie so ein 30 Millionen Dollar Ding. Da haben wir mal so drauf gewartet, kommt doch aus der Deckung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit dem Projekt geworden ist. Vielleicht kommt es ja noch, also wäre mir recht.
Ja, wir reden jetzt über Ihr Projekt. Sie erzählen das jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, als Biopic, als Historiendrama, sondern schon so als Kammerspiel, eben ein Duell im Zugabteil zwischen Kersten und dieser Journalistin, die ja frei erfunden ist. Warum überhaupt diese Enge, dieser Kniff zum letzten endgültigen Gespräch, könnte man sagen?
Ja, also ich ehrlich gesagt, ich hatte diese, genauso wie der Film jetzt ist, der hat ursprünglich mal in einem Haus gespielt, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss da irgendwie den Druck noch weiter erhöhen und dann kam mir so das, also für mich ist es so ein bisschen wie so ein Gerichtssaal auf Rädern. Also man kommt nicht raus, man kann nicht entkommen, die ist in so einer klaustrophobischen Enge da irgendwie gefangen. Und ich glaube, das hilft dem Ganzen. Also die Weite erzählt sich ja trotzdem noch gelegentlich mal, wenn der Zug hält und so weiter. Aber das war die Entscheidung, um wirklich diese Enge, die in den dieser Duellcharakter, um den noch zu verstärken, auch visuell.
Es könnte jetzt auch so ein einseitiges Duell sein. Auf der einen Seite der smarte Hochstapler und dann natürlich die eiskalte, die Wahrheit kennende Journalistin. Aber so ist es nicht. Sprechen wir doch über die Figur, die Sie entwickelt haben, erfunden haben, diese Journalistin. Die verbirgt ja selbst etwas, nicht wahr?
Ja. Ja, ich glaube ja, also ich bin so Küchenpsychologe natürlich nur, aber ich glaube ja, die Sachen, die Schuld, die wir in unserem Gegenüber suchen, meistens hat die auch was mit unserer eigenen Schuld zu tun. Also wir versuchen sozusagen in unserem Gegenüber uns selber irgendwie zu überführen, glaube ich. Und das ist für mich auch so ein bisschen, was diese erfundene Figur der Journalistin antreibt. Aber sie überwindet das auch in dem Film. Also ich finde, für mich kommt sie am Ende des Films schließt sie irgendwie Frieden mit sich selbst und bezahlt dafür auch einen hohen Preis, aber ich glaube, das ist immer so. Ja.
Aber der Film stellt ja dann auch die Fragen, was ist überhaupt die Wahrheit, nicht wahr? Es gibt Rückblenden. Im ersten Moment meinen wir, das ist das einfach bebildert, wie es war, aber stimmt ja vielleicht gar nicht. Dann sehen wir eine Szene aus einer anderen Perspektive. Also der Film wird schon, oder ich finde schon auch, dass er eine Aussage trifft, dass es die reine Wahrheit vielleicht ja gar nicht gibt.
Also sagen wir mal so, vor 20 Jahren hätte ich bestimmt gesagt, es gibt die eine reine Wahrheit. Also mittlerweile glaube ich, und das ist auch nicht schlimm, also das ist einfach unterschiedliche Sichtweisen oder sie hängt hier einfach von unserem Standpunkt ab. Also rein, ja, also wenn man auf unsere Perspektive. Und so hat die Wahrheit hat immer mehrere Seiten. Was aber eigentlich ja nicht bedeutet, dass die Wahrheit an sich, wenn wir das jetzt mal so rein visuell sehen, wenn die in der Mitte steht und egal von welcher Perspektive man sie betrachtet, grundsätzlich bleibt sie schon irgendwie da. Aber die Nuancen, die unterscheiden sich auf jeden Fall. Und ja, mittlerweile gibt's ja heutzutage nicht mal mehr diese Vereinbarung auf so die ganz fundamentale Sachen. Also die sind ja auch nicht mehr wahr. Heute ist ja gar nichts mehr wahr. Das ist ja einfach alles nur noch Verhandlungsmasse, habe ich so das Gefühl. Und darum geht der Film schlussendlich auch. Also überhaupt denke ich, also ich bin ja der Meinung, Filme müssen grundsätzlich immer zeitlos sein, egal wo sie spielen. Und gerade historische Filme finde ich ehrlich gesagt bestenfalls unterhaltsam, banal, wenn sie nichts mit unserer Gegenwart zu tun haben. Also ich glaube, man kann ja an der Vergangenheit auch mal sehr, sehr gut eigentlich unsere Gegenwart oder auch sich selbst irgendwie spiegeln. Das ist das, was mich an historischen Filmen interessiert.
Haben Sie das auch so mit Ihren beiden Schauspielern zu einem Duell gehören? Auch zwei herausragende Schauspieler, die
das
haben
muss man
Sie,
sagen, ja.
Valerie Pachner und Klaas Beng. Haben Sie, weil der eine spielt ja eine Figur, die es gab, die andere muss eine Figur spielen, die es nicht gab. Also das ist vielleicht schon auch eine Art Duell, wie man sich das vorstellen kann.
Ja, obwohl ich, das müssen Sie jetzt die Schauspieler fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob das für die Schauspieler einen Unterschied macht. Doch macht bestimmt einen Unterschied, ob man eine Figur spielt, die auf einer realen Person basiert oder nicht. Da könnte ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, aber das wäre nicht gerecht. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Also wurde nicht groß improvisiert. Also verlassen Sie sich dann auch die Schauspieler, als Sie das spielen, was Sie geschrieben haben? Wie gesagt, das ist ja ein Drehbuch mit vielen unterschiedlichen Falltüren, Wahrheiten, Perspektiven, die sich wechseln.
Also ich habe mit beiden natürlich ganz viel über das Buch gesprochen und also jeder hat natürlich eine andere Herangehensweise. Also bei mir ist das so, ich bin beim Casting sehr, 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 sehr pingelig, sage ich mal so. Aber wenn ich dann mich für Person X oder Y entschieden habe, dann vertraue ich denen auch. Und zwar relativ, also vertraue ich denen teilweise sogar mehr als mir selber, weil, also erstmal bilde ich mir mal ein, dass ich, glaube ich, ein ganz gutes Händchen habe, gute Schauspieler auszusuchen. Glaube ich, muss ich mal so sagen. Und in dem Fall habe ich es definitiv auch
getan.
Das stimmt. Und dann muss man ja auch wirklich einfach sagen, bin ja nicht ich, der seinen Kopf irgendwie vor die Kamera hält. Das sind die Schauspieler und die Schauspieler, die verstehen die Figur wirklich häufig dann irgendwann besser als man selber. Vielleicht noch nicht ganz am Anfang, aber irgendwann im Laufe des Drehs. Und es gab ja auch bei unserem Film jetzt ja ganz konkret irgendwann, als es auf das Finale sozusagen der beiden hinausging, da haben wir gemerkt, das, was geschrieben ist, hat einfach nicht richtig funktioniert. Also auf so ganz feinen psychologischen Ebenen. Und dann haben wir uns einfach entschieden, jetzt improvisieren wir das. Und wir haben dann wirklich das gesamte Finale mit so ein paar, wir hatten natürlich so ein paar Eckpunkte, die wir erreichen wollten, ein paar Kernsätze, sage ich jetzt mal. Aber das haben wir dann improvisiert. Ich glaube, 8 oder 9 Mal 20 Minuten durchgedreht. Und habe ich so auch noch nicht erlebt. Das war aber wahnsinnig befreiend auch, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, dass man die Offenheit auch dem Film anspürt. Vielleicht zum Abschluss noch, nach den Dreharbeiten und nach der Beschäftigung mit dieser Figur, haben Sie jetzt eine klarere, bessere Meinung zum Leben von Felix Kersten bekommen? Held oder Hochstapler?
Beides. Also ich glaube, er ist, wie wir alle, nur in einem wahnsinnig größeren Maß, ist ein einziger Widerspruch auf zwei Beinen.
Felix Randau war mein Gastregisseur des Spielfilms Ich ist ein anderer, der hier in Locarno um den Publikumspreis der Piazza Grande konkurriert. Viel Erfolg und vielen Dank für den Besuch, wünsche ich erstmal. Und wir treffen gleich auch noch einen anderen Star dieses Festivals, Isabella Rossellini. Kommen wir zum ersten Star des Festivals. Isabella Rossellini ist die Tochter gleich zweier Kinolegenden, der Schauspielerin Ingrid Bergman und des Regisseurs Roberto Rossellini. Sie war selbst jahrelang Model, dann Schauspielerin in Kultfilmen von David Lynch und ist mittlerweile auch selbst Regisseurin, Performerin und Künstlerin und hat noch nebenbei, ich weiß auch gar nicht, wie es geschafft hat, einen Master in Verhaltensbiologie gemacht, weil sie eben auch leidenschaftliche Tierschützerin ist. Sie hat sich also mutig und eigenständig, kann man sagen, aus dem Schatten ihrer Eltern herausgearbeitet und wurde jetzt mit dem Excellence Award des Filmfestivals von Locarno für ihre Karriere ausgezeichnet. Julia Baschiera hat Isabella Rossellini für uns beim Festival getroffen und eine Frau kennengelernt, die vor klugen Anekdoten nur so sprudelt.
Vor einem grell leuchtenden Hintergrund steht sie in einem giftgrünen, hautengen Ganzkörperanzug frontal zur Kamera.
I can change color and hide in nature.
Es ist Isabella Rossellini im Kostüm einer Gottesanbeterin.
She has eaten many husbands already.
Anlässlich der Auszeichnung für Isabella Rossellini zeigt Locarno nicht nur Höhepunkte ihrer großen Film- und Schauspielkarriere, sondern auch ihre Kurzfilmreihe Green Porno. Seit beinahe 2 Jahrzehnten verbindet Isabella Rossellini mit der Green Porno-Reihe Kino, Performance, Naturkunde und ihren unverwechselbar trockenen Humor. Die Idee dazu kam allerdings nicht von ihr selbst.
It was Robert Redford, when he saw YouTube.
Als Robert Redford YouTube entdeckte, sagte er, das ist endlich eine Möglichkeit für das Kurzfilmformat. Er schlug vor, dass ich selbst Regie mache. Und ich dachte, ja gut, 2 Minuten kann ich vielleicht auch selbst inszenieren.
2 Minutes seems easy,
erzählt Isabella Rossellini, die in der Nähe von New York auf einer Farm mit ihren geliebten Hühnern lebt und sogar einen Masterabschluss in Tierverhalten und Naturschutz hat. Die Liebe zu Kunst und Kino wurde der Tochter von Ingrid Bergman und Roberto Rossellini sowie der Halbschwester des großen Filmproduzenten Renzo Rossellini in die Wiege gelegt.
As a little girl, of course, I always looked up at my father and my older brother.
Als kleines Mädchen habe ich natürlich zu meinem Vater und meinem älteren Bruder Renzo aufgeschaut. Ich kann kaum glauben, jetzt in derselben Gruppe wie sie zu sein. Ich selbst bin immer meiner Neugier gefolgt. Ich wurde ja erst relativ spät Schauspielerin, mit Anfang 30. Anfangs war ich vom enormen Ruf meiner Mutter eingeschüchtert. Deshalb blieb ich zunächst in einer anderen Welt, der Welt der Mode. Ich habe eine Modeschule in Rom abgeschlossen und dachte, ich würde Kostümbildnerin werden. Einen großen Masterplan hatte ich nie. Ich meine, haben Sie einen Masterplan? Eben. Wir haben doch alle keinen Plan. Manche Türen bleiben verschlossen, andere gehen auf und dann geht man weiter. Eine dieser Türen führte zu David Lynch und Blue Velvet. Der Film war zunächst heftig umstritten, wurde aber zum Klassiker. David Lynch, erzählt Rossellini, habe seine Regieanweisungen oft eher poetisch als präzise formuliert.
David was not very articulated. He couldn't really say it.
David war nicht besonders wortreich. Aber man sah immer an seinem Gesicht, ob ihm gefiel, was man machte. Manchmal sagte er seltsame Dinge wie »Die Wolken kommen«. Das bezog sich auf meine Figur Dorothy Wellens in Blue Velvet. Ich glaube, er meinte damit, dass die Figur plötzlich von einer Angst überrollt wird, also die Wolken kommen. Für mich war das eine sehr gute Anweisung. Ich verstand genau, was er meinte. Isabella Rossellinis Karriere verlief nie nach Plan. Sie erlebte viele Rückschläge, etwa als Topmodel. Mit 42 Jahren trennte sich die Kosmetikmarke Lancôme von ihr.
They said, women dream to be young.
Sie haben mir damals gesagt, Frauen träumen davon, jung zu sein. Deshalb könne das Model, das unser Produkt und die ideale Frau verkörpert, keine Frau in den 40ern sein, auch wenn sie erfolgreich ist. Ich fragte, seid ihr sicher, dass Frauen davon träumen, jung zu sein? Ich habe mit meinen Freundinnen gesprochen. Ich fragte sie, wollt ihr jung bleiben? Nein. Also sagte ich, entweder sind meine Freundinnen außergewöhnlich oder ihr stellt die falschen Fragen in eurer Marktforschung.
But they do the marketing research. I just talked to my friends. So I told my friend, you want to stay young? So I said, my friends are maybe exceptional.
Auch heute mit 73 Jahren folgt die Kino-Ikone unermüdlich ihrer Neugier und ihrem gesellschaftspolitischen Gewissen. Ihr neuestes Kurzfilmprojekt zum Beispiel widmet sich der Evolution und der Domestizierung von Haustieren wie Hunden, Hühnern und Schafen. Der Titel The Survival of the Friendliest, das Überleben der Freundlichsten. Das Spannende an der Tierwelt für mich ist die Vielfalt. Wir Menschen denken meist in diesen binären Kategorien wie Mann, Frau und so weiter. Aber manche Tiere wechseln mitten im Leben ihr Geschlecht. Sie beginnen als Männchen und werden Weibchen oder umgekehrt. Es geht nicht darum, von einem Tier zu lernen, wie ich mich als Mensch verhalten soll, sondern darum, dass einfach alles möglich ist.
It's just that anything is possible.
Ehrenpreisträgerin Isabella Rossellini in einem Beitrag von Julia Baschera. Vollbild, heute live von den 79. Internationalen Filmfestspielen von Locarno, kommen wir zu einem weiteren deutschen Beitrag dieses Festivals. Ein Film, der uns nochmal erinnert an einen der bedeutendsten deutschen Dokumentarfilmer, Thomas Heise. Sein letztes Werk, Heimat ist ein Raum aus Zeit, über die eigene Familiengeschichte gewann 2019 sehr viele Preise, unter anderem beim Schweizer Dokumentarfilmfestival in Nyon. In Locarno ist Thomas Heise nun zum ersten Mal zu Gast mit Übergang, einem Projekt, das er Ende 2023 noch begonnen hatte und das nach Heises Tod im Mai 2024 von seinen Mitstreitern Peter Bardel und Chris Wright zu Ende geführt wurden. Übergang feierte gestern seine Weltpremiere in Locarno außerhalb des Wettbewerbs und für uns war dabei mein Kollege Matthias Dell. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, im Vorspann zu Übergang heißt es, ein Film für Thomas Heise, realisiert von Peter Bardel und Chris Wright. Wie ist es denn jetzt mit der Autorenschaft? Wer hat den Film eigentlich gemacht?
Na, Übergang ist schon ein Heise-Film, der ja die Idee dazu hatte und auch noch, wie du sagtest, zu drehen begann und dann auch vor seinem Tod noch genaue Anweisungen hinterließ, wie weitergedreht werden sollte. Dazu gehörte zum Beispiel auch eine Szene, die für relativ Furore gesorgt hat, dass nämlich ein Bild von ihm auf dem Totenbett zu sehen ist. Insofern ist es also ein Film von Thomas Heise, aber er ist vermutlich auch anders geworden, als wenn er ihn selber zu Ende gemacht hätte. Denn ich würde sagen, der ist so auf eine Weise persönlicher, was ja vorher nie das war, was Thomas Heise interessiert hat. Davor hat er sich so gedrückt, hat er an der Uni als Lehrer immer vermittelt, bloß nicht ich sagen, andere Welten aufsuchen als die eigene Bubble. Es hat also eine gewisse Ironie, dass es in Übergang nun plötzlich so viel um Thomas Heise geht, wie nie in seinen Filmen zuvor.
Wie sieht denn jetzt diese konkrete Annäherung an Heise in Übergang aus? Also haben wir es einen Film über Heise zu tun, der chronologisch und biografisch erzählt?
Es gibt schon eine Chronologie, so einen groben Durchgang durch das Leben über Aufnahmen, Tonaufnahmen, die er gemacht hatte, Reste von alten Projekten, die Bilder kommen überall daher. Es gibt Interviewausschnitte mit ihm, auch Texte, die er noch für andere Projekte, wie zum Beispiel Heimat ist ein Raum aus Zeit, eingelesen hatte. Es gibt auch Tagebuchnotizen und auch Stasi-Akten. Die Dissidente Heise wurde engmaschig beobachtet an der Filmhochschule Anfang der 1980er Jahre. Und es wird auch persönlicher, wie zum Beispiel die frühe Freundin Pitt, die er auch Anfang der 80er Jahre kannte, in einem sehr berührenden Text erzählt, wo es auch um die Verletzungen in der Beziehung geht.
Es war kein harmonisches Verhältnis. Es hatte unglaublich schöne, interessante, liebevolle Seiten, aber auch Verletzungen, die bis heute anhalten. Normalerweise rief er an und sagte, komm mal. Das war alles. Ich habe gesagt, ja klar, so wie immer. Weiter gingen die emotionalen Äußerungen wirklich nicht. Etwa ein Satz, dass er mich mag, fiel nicht ein einziges Mal. Kann ich nicht mit dienen.
Genau, da geht es dann auch um Heises Schwulsein, das er auch selbst nie so thematisiert hat. Und obwohl diese Sachen dann privat sind, sind sie eben nicht privatistisch. Also es steckt immer auch eine Idee davon drin, was über Zeit und Gesellschaft zu erzählen, dass etwa Pitt und Thomas Heise so eine Generation von nicht geliebten Nachkriegskindern waren, die es sehr schwer hatte, mit den eigenen Gefühlen zum Ausdruck zu kommen.
Den Ton, den wir gerade gehört haben, klingt nach weiblicher Erzählstimme. Wie geht der Film denn um mit den Weggefährten von Thomas Heise, mit Erinnerungen von Menschen, die ihn kannten?
Also Talking Heads im klassischen Sinne gibt es nicht. Da hatte Peter Bardel, der Kameramann, zwar viel gedreht, auch mit Leuten aus den Filmen von Heise, zum Beispiel Jeanette, die Busfahrerin aus der Halle-Neustadt-Trilogie. Aber das ist alles draußen geblieben, bis auf im Prinzip Pitt. Und das wäre vermutlich auch vielleicht gar kein Heise-Film, das weiß ich jetzt gar nicht. Und es gibt eigentlich als Ton immer nur Heise im Film und dann eben eingesprochene Sachen wie eben der Text von Pip oder die Akten und Texte. Und was daran sehr charmant ist, dass dafür Leute wie Laura Talenti, Lena Lauzemis oder Tom Schilling gewonnen wurden. Das sind nämlich Leute, die Heise stellenweise laut Lauzemus und Schilling zum Beispiel fürs Theater oder für den Film überhaupt entdeckt hat und mit denen er gearbeitet hatte. So wird also auf dieser Ebene auch nochmal elegant der Heise-Kosmos aufgerufen.
Er war ein großartiger Chronist und hatte auch so wunderbar prägnante Titel: Stau, Material, Sonnensystem. Jetzt eben Übergang. Das ist ein sehr sprechender Titel. Wofür steht denn der Übergang?
Ja, der ist extrem vielschichtig, wo man immer wieder staunt, wie klug und präzise er bei diesen Sachen ist. Konkret kann man sagen, bezieht sich es auf die Situation, wo das ganze heutige Material gedreht ist, was neben den historischen Bildern da ist. Das ist nämlich bei ihm vor der Haustür gewesen. Berlin-Prenzlauer Berg, S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee. Da fährt unten die S-Bahn, auf der normalen Ebene die Straßenbahn und oben die Hochbahn, die U-Bahn. Das ist also auch so ein umsteigender Übergang. Dann gibt es die politische Ebene, wenn man so sagt, Scholzens Zeitenwende, weil sich ganz viel um so eine neue Kriegslust oder wie auch immer Kriegsstimmung oder Bundeswehr bezieht. Und dann wiederum gibt es ja noch die persönliche Ebene, dass man jetzt, und das meine ich mit so, dass er das so vorausgeahnt hatte, irgendwie auch lesen kann als quasi Heises Übergang in das Reich der Toten. Denn eigentlich ist er mit diesem Film ja auch noch sehr stark da.
Ja, das ist auch sehr intime Szenen, die wir da zu sehen bekommen, zum Teil auch von seiner Beerdigung. Wenn wir über so viele Heise-Sachen jetzt gesprochen haben, ist das denn ein Film für Leute, die sich jetzt sehr tief schon mit dem Werk, wie du letztendlich auch, auseinandergesetzt hat, oder lernt man auch diesen Kosmos Heise kennen durch diesen Film?
Also natürlich ist es für die Leute, die mit dem Werk vertraut sind, irgendwie sehr vertraut. Gleichzeitig würde ich sagen, erlebt man ihn da auch nochmal anders, zum Beispiel als einen sehr lustigen, humorvollen Menschen, was er mit seiner strengen und auch ein bisschen entschiedenen Art, glaube ich, für viele Leute gar nicht so war. Ich würde aber auch sagen, dass es auch für Leute, die das alles nicht kennen, trotzdem interessant ist, weil es eben einfach ein Zeitzeuge ist, 1955 geboren, 2024 gestorben. Dazwischen erleben wir einen Menschen in seiner Zeit, der permanent darüber nachdenkt und quasi Zeugnis ablegt und damit irgendwie ein Vertreter dieser Zeit ist, und sein Blick auf die Geschichte ist sehr interessant. Der wird dann am Ende des Films formuliert.
Das ist das Problem, was die Leute gegenüber der Geschichte haben. Also sie haben nur sehr bedingt Einfluss auf den Lauf der Dinge, jedenfalls als Einzelner. Und das ist das, was man, also wenn überhaupt irgendwas aus Geschichte lernen kann, dass die Dinge sich langsam verändern und dass dadurch sozusagen Veränderungen in alle Richtungen möglich sind, also auch zum Schlechteren hin. Und man das wahrscheinlich erst merkt, wenn es zu spät ist.
Das war ja auch schon bei Reimer, Heimat ist ein Raum aus Zeit, so dass man merkt, Leute versuchen irgendwas und es klappt ganz vieles gar nicht irgendwie. Was einen dann wiederum, wenn es ein bisschen pessimistisch rüberkommt, trösten kann, ist halt, sind diese Aufnahmen von der Schönhauser Allee, weil das wirklich ganz tolle Bilder sind von einer ganz diversen Gesellschaft, die einem irgendwie doch sehr sympathisch entgegenkommt in diesen Aufnahmen.
Noch einmal die Welt von Thomas Heise kennenlernen kann man im Dokumentarfilm Übergang, der hier beim Filmfestival von Locarno seine Weltpremiere gefeiert hat. Einen der beiden Regisseure, Chris Wright, kann man heute noch bei uns im Programm hören, in Fazit der Kultur von Tage. Vielen Dank, Matthias Dell. Das Filmfestival von Locarno, ja, ist nicht nur Publikumsfestival und bedient damit die Sehnsucht nach dem Kino von morgen. Es widmet sich auch ausführlichst der Filmgeschichte. Die große Retrospektive, die dann ja anschließend durch die Filmmuseen Europas wandert, verhandelt in diesem Jahr ein ziemlich düsteres Kapitel Hollywoods: die Kommunistenjagd unter Senator McCarthy und die damit einhergehende berüchtigte Blacklist. Das war eine Liste angeblicher Kommunisten in Hollywood. Frauen und Männer waren da drauf, Drehbuchautorinnen und Regisseure, die alle von ihren Kolleginnen und Kollegen verraten wurden und damit häufig ihre Jobs verloren. Manche von ihnen arbeiteten trotzdem weiter, sogar mit großem Erfolg, und die Retrospektive mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel Red and Black, Hollywood Left and the Blacklist zeigt diese Arbeiten, aber auch Filme der sogenannten Verräter, die sich selbst immer gerne links nannten. Also die Retrospektive erkundet auch die Frage, was hieß links in Hollywood damals? damals und vielleicht ja auch heute. Und ich fand es interessant zu sehen, dass viele Karrieren der Gelisteten sich dann später auch nach Europa weiterentwickelt haben, wo sich die Leute eine zweite Existenz aufgebauten. Und somit rückt ja diese Retrospektive ausgerechnet heute im Amerika Donald Trumps eine hochaktuelle Frage ins Zentrum. Und das ist kein Zufall. Denn ich konnte vor der Sendung mit dem Kurator der Retrospektive, Ezan Hoshbacht, sprechen und wollte von ihm zunächst wissen, warum er diese Retrospektive sein bislang aktuellste nennt.
Because I noticed some of the terminology that was in use back in the 40s and 50s.
Nun, weil mir auffiel, dass bestimmte Begriffe von damals wieder da sind. Begriffe, die im US-Kongress benutzt wurden oder in Hollywood und den Medien. Heute benutzt man sie auf genau dieselbe Weise wie damals. Die Linke, die linken Verrückten, die Radikalisierten. Die subversiven Elemente, die angeblich die Werte einer ganzen Gesellschaft umstürzen wollen. Und jetzt kommt das Entscheidende. In der McCarthy-Ära war diese Angst nicht echt. Die Leute, die sie schürten, wussten, dass es keine Grundlage dafür gab. Trotzdem machten sie bewusst Angst, weil sich damit politisch Kasse machen ließ. Und genau das sehe ich heute wieder, in vielen Bereichen des politischen Lebens, in den USA und weit darüber hinaus. Ich sah diese Parallelen und ich dachte, es wäre eine Schande, diese Gelegenheit zu verpassen. Die Gelegenheit, ein paar Linien zu ziehen und zu vergleichen, was damals geschah mit dem, was heute geschieht.
Hollywood, das ist ja für viele bis heute der Inbegriff der Traumfabrik, also Glanz, Erfolg, der amerikanische Traum. Ihre Retrospektive erzählt ja fast das Gegenteil von Menschen, die verhört, entlassen, ins Exil getrieben wurden. Ist dieses Programm ein Einspruch gegen die Legende der Traumfabrik oder war der Traum von Anfang an nur eine Illusion?
Yeah, I call it a nightmare factory, not only because these films are dealing with nightmares of various sorts.
Ja, ich nenne es eine Albtraumfabrik. Und zwar nicht nur, weil diese Filme von Albträumen aller Art handeln. Denken Sie an die Film Noir im Programm. Von Abraham Polonsky oder Robert Rossen. Das sind Erfahrungen der Straße übersetzt in Filme. Kein Traum, keine Fabrik, eher eine Nightmare Alley, eine Gasse der Albträume. Aber die eigentliche Pointe ist eine andere. Das Hollywood-System selbst war ein Käfig für diese Menschen. Schauen Sie, wozu sie im Ausland fähig waren, sobald Hollywood sie ausgestoßen hatte. Lucy in England, Jules Dassin in Frankreich. Sobald sie außerhalb der Regeln Hollywoods arbeiteten, entstand Erstaunliches. Und da denkt man unweigerlich, war Hollywood dann nicht selbst ein Gefängnis? Diese Menschen strandeten im Ausland, ohne Pass, ohne Arbeit, mit einer Familie, die sie ernähren mussten. Menschen, die von der Spitze Hollywoods abstürzten, bis hinunter zur Arbeit in einer Möbelfabrik. Vielleicht war Hollywood eine Traumfabrik, aber eben auch ein goldener Käfig.
Produced so many amazing things, but also a golden cage of sorts.
Reden wir über die Filme selbst, die sie zeigen, das Kino der Blacklist. Viele dieser Autoren und Regisseure waren politisch links. Sie brachten eine gesellschaftlich kritische Haltung mit ins Kino. Nur trugen sie dann die selten offen vor sich her. Sie webten sie mehr unter die Oberfläche, könnte man sagen. In einem Film noir zum Beispiel oder einem Western. Da steckten dann plötzlich Botschaften über Amerika drin, über Armut, über Unrecht. Wie offen durfte ein politischer Film in Hollywood damals überhaupt sein? Und wo verlief denn die Grenze dessen, was man zeigen durfte, ohne gleich auf die Blacklist zu kommen?
The messages were totally explicit in the films of the 30s because during President Roosevelt it was and during
the In den Filmen der 30er Jahre waren die Botschaften noch völlig offen, denn unter Präsident Roosevelt in der Zeit des New Deal herrschte eine schockierende Offenheit, eine, die das amerikanische Kino nie wieder erreicht hat. Danach wurde es subtiler. Diese Themen stecken sehr oft in den Konventionen der Genre. Es waren nie Agitprop-Stücke. Sie sollten keinen Aufstand auslösen. Ein Autor hat es einmal so gesagt. Es waren winzige Dosen von Fakten über das amerikanische Leben, verabreicht neben der Unterhaltung. Reine Agitprop ist die seltene Ausnahme. The North Star etwa, geschrieben von der gelisteten Lillian Hellman, ein Loblied auf die Sowjetunion. Aber selbst der entstand auf direkte Bitte Roosevelts. Wir sind im Krieg, sagte er. Die Russen sind unsere Verbündeten. Wir müssen diesen Krieg gemeinsam gewinnen. Außerhalb dieses Kontexts war man weit vorsichtiger. Beim Thema Rassismus etwa kam die Anklage immer mit einer Balance, die nicht zu sehr verstören sollte. Man drehte solche Filme bewusst nicht in den Südstaaten. Es gab also verschiedene Hebel und Ebenen, um die Produktion eines Films zu überwachen. Und das führte am Ende dazu, dass manche dieser Dinge, die man für zu extrem hielt, wieder herausgenommen wurden.
Fast 50 Filme haben sie zusammengetragen und das war sicherlich eine Detektivarbeit, oder? Denn viele Gelistete haben nur unter Pseudonym gearbeitet. Wie findet man da überhaupt heraus, wer wirklich hinter einem Film steckt? Und wonach haben Sie entschieden, was in das Programm gehört?
The two main sources, one oral history, because you cannot look at the credit of the films and get information there.
Es gab zwei Hauptquellen. Die erste, protokollierte Interviews, sogenannte oral histories. Das Grundproblem ist ja, der Abspann eines Blacklist-Films lügt fast immer. Wer wirklich ein Drehbuch geschrieben hat, steht dort gar nicht. Die Gelisteten durften ihre Namen ja nicht mehr nennen. Sie arbeiteten unter Pseudonymen. Und in diesen Interviews, die vor allem in den 70er Jahren von amerikanischen Universitäten geführt wurden, erfährt man, wer was geschrieben hat. Meine zweite Quelle waren die Protokolle der Anhörungen des House Un-American Activities Committee. Sie sind erschreckend zu lesen, manchmal aber auch komisch. Der Erkenntniswert war aber unbezahlbar, denn diese Protokolle zeigen nicht die Sicht der Verfolgten, sondern die der Verfolger. Man sieht, welche Filme die Ermittler immer wieder aufriefen, welche Szenen sie Bild für Bild verdächtigten, welche Dialogzeile ihnen als kommunistische Propaganda galt. Manchmal sind es Filme, die man selbst nie politisch gelesen hätte. Und plötzlich versteht man durch die paranoiden Augen des Ausschusses, dass da tatsächlich etwas mitschwingt. Die Protokolle sind also fast eine umgekehrte Landkarte. Sie zeigen das verdächtige Kino aus der Perspektive derer, die es jagten. So bin ich auf Filme gestoßen, die in keinem Buch über die Blacklist auftauchen. Und doch gehören sie für mich zu den bedeutendsten des Programms.
Zwei ihrer Filme, die spalten das Publikum und die Filmwissenschaft bis heute. Das eine ist High Noon, 12 Uhr mittags von Fred Zinnemann. Der gilt als verschlüsselte Parabel auf die McCarthy-Jahre, weil der Drehbuchautor Carl Foreman sich weigerte, Namen zu nennen vor dem Ausschuss und deshalb nach England ins Exil musste. Und dann ist da Die Faust im Nacken mit Marlon Brando in der Regie von Elijah Kazan, der vor dem Ausschuss Namen nannte und viele Kollegen belastete. Orson Welles war dann jemand, der Jahre später, als es hieß, Elijah Kazan bekommt den Ehrenoscar der Academy, sagte, er war ein Verräter, er hat Namen genannt. Sie zeigen bewusst beide Filme. Warum?
Because I am against the idea of political martyrdom. One of the strange things about this sort of blacklist program.
Weil ich diese Einteilung in Helden und Verräter für falsch halte. Sehen Sie, seit Mitte der 1970er Jahre hat man begonnen, die Blacklist aufzuarbeiten. Filmfestivals luden die noch lebenden Opfer ein und feierten sie. Das war wichtig, aber es hatte einen blinden Fleck. Man teilte alle in zwei Lager. Auf der einen Seite die Helden, die geschwiegen und keinen verraten hatten. Auf der anderen die Verräter, die vor dem Ausschuss Namen genannt hatten. Die ganze Erinnerung beruhte auf dieser einen Frage. Hast du deine Genossen geschützt? Ja oder nein? Und das ist mir zu einfach. Denn einige der standhaftesten, überzeugtesten Marxisten in Hollywood waren ausgerechnet die, die am Ende Namen nannten. Und einige, die schwiegen, taten es nicht aus Heldentum, sondern aus Angst. Mein Programm ist deshalb keine Galerie von Helden. Es ist ein Programm über die Hollywood-Linke als Ganzes. Und dazu gehört eben auch ein Elijah Kazan. Hätte ich nur die Schweigenden ins Programm geholt, würde ich etwas behaupten, an das ich nicht glaube. Dass Schweigen automatisch etwas Heroisches hatte. Und jetzt kommt die unbequeme Wahrheit über Hollywood. In Wirklichkeit kümmert es niemanden, wer Marxist war und wer ein Rechter. Alle wollten nur Erfolg und Karriere. Und dafür opferten sie jede Überzeugung. Robert Taylor, einer der berüchtigsten rechten Zeugen, arbeitete liebend gern mit dem gelisteten Lester Cole, weil der perfekte Drehbücher für ihn schrieb. Es war eher eine Geste. Oh, wir sind empört, wir säubern Hollywood von diesen linken Elementen. In Wahrheit war es niemandem wichtig. Selbst unter den Marxisten gab es nur 3, 4 echte Ideologen. Der Rest waren alles Träumer. Der Rest kannte die Bedeutung eines echten Klassenkampfes nicht. Denn sie hatten doch nie eine andere Klasse gesehen als ihre eigene. Die Cocktail-Party- und Swimmingpool-Klasse von Hollywood.
Cocktail Party, Swimming Pool, Class in Hollywood.
Wir haben jetzt viel über die berühmten Männer der Blacklist gesprochen, aber auf dieser Blacklist, da standen auch Frauennamen. Wie haben eigentlich die Frauen der Hollywood-Linken diese Jahre erlebt und war die Unterscheidung zwischen Verrat und Heldentum da ebenfalls schwierig wie bei den Männern?
There were also many women who got blacklisted. Their stories are far more complex because, for instance, when
ja, auch viele Frauen waren auf die schwarze Liste gesetzt. Ihre Geschichten sind weitaus komplexer, denn der McCarthy-Ausschuss hatte seine eigene perverse Hierarchie. Er ging gegen manche härter vor als gegen andere. Bei Frauen zum Beispiel war er oft milder, aber aus dem hässlichsten Grund. Als zum Beispiel Lillian Hellman aussagte, winkte ein Ausschussmitglied ab und sagte sinngemäß, ach, sie ist doch nur eine Frau, mit ihr müssen wir nicht so hart sein. Der Sexismus schützte die Frauen, weil man sie nicht ernst nahm. Genau umgekehrt wirkte der Antisemitismus. Wer jüdisch war und nicht im Krieg gedient hatte, den nahm man besonders hart ran. Und dann gab es noch einen ganz eigenen Weg auf die Liste, den man By Association nannte. Also eine Listung durch Zugehörigkeit. Da wurde eine Frau nicht für das verfolgt, was sie tat, sondern für das, was ihr Mann war. Der Mann war Kommunist, die Frau begleitete ihn zu den Treffen der Partei. Und schon stand auch sie auf der Liste. Es waren also oft die Eheleute, die es am schlimmsten traf. Die einzige Regisseurin, die in den 50ern in Hollywood arbeitete, die bewundernswerte Ida Lupino, war eine Informantin des FBI. Und zwar die schlimmste Sorte, denn sie tat es nicht einmal aus Überzeugung. Sie wollte nur schneller einen US-Pass, weil sie Britin war. Also lieferte sie Sterling Hayden ans FBI. Und Hayden, einmal in der Falle, verriet daraufhin viele weitere Kollegen. Diesen Hayden haben die Schuldgefühle später aus Hollywood getrieben. Er wurde ein schwerer Alkoholiker und ist praktisch daran gestorben. Sie sehen, das ist eine wirklich dunkle Kette. Und Ida Lupino war eine von denen, deren Handeln zum Untergang vieler anderer beitrug.
One of the people whose actions basically contributed to the downfall of many other people.
Soweit der Kurator Esan Hoschbach über das Thema der diesjährigen großen Locarno-Retrospektive Red and Black, Hollywood Left and the Blacklist. Und damit geht Vollbild live von den 79. internationalen Filmfestspielen zu Ende. Die Gewinner dieses Festivals erfahren wir dann nächsten Samstag. Analysen und Einordnungen dazu in unserem Programm. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.